Ja, ein kleines Dorf ist in grosser Aufregung. Vielleicht so wie Altstädte an Fasnacht, kann man sich das vorstellen. Man hört viel hastige Schritte auf der staubigen Strasse. Der eine, der ruft zum Nachbar zu und sagt, hey, heute wird der bekannte Magier vorbeikommen. Und dann so, hä? Und er sagt, was, du hast noch nie davon gehört? Der grosse Wundertäter und Heiler. Und alles rennt zum Dorfzentrum. Niemand bleibt daheim. Außer der eine. Einer rennt nicht mit den anderen. Er kann schon lange nicht mehr rennen. Auf die Krücke schleppt er sich mühsam durch die Strasse und er sucht Wege, wo ihn niemand sieht. Wo er sich kann verstecken kann. Als Randständiger bewegt er sich nicht nur so am Rand der Gesellschaft, sondern wortwörtlich auch am Rand der Stadt, wo ihn niemand sieht. Normalerweise würden die Leute von seinem Kommen warnen und sagen, hey, Achtung, aber heute macht er es nicht, weil er muss unbemerkt zu dem Heilkünstler kommen. Er muss es einfach schaffen. Dort wartet das Undenkbare auf ihn. Die heimliche Hoffnung von seinen einsamen Tagen, das, was er sich von Herzen wünscht. Heilig. Und wenn die Geschichten wahr sind, die er gehört hat, dann ist der Jesus nicht nur ein Hochstapler, sondern dann kann er ihm wirklich helfen. Und zum Glück von dem Mann gelingt es ihm heute gut, vorwärts zu kommen. Ist nicht immer so gewesen. Also manchmal haben ihn die Leute auch schon mit Stein oder mit Dreck beworfen. Aber viel gehen vor allem einfach auf Abstand. Zu gross ist die Angst, dass sie sich selber anstecken. Und so wird er ignoriert. Sie haben Angst, dass sie selber zu einem Aussenseiter werden. Und seit Jahren hat der Mann niemand mehr berührt. Ja, er fühlt sowieso nicht mehr so viel. So, seine Haut ist ein bisschen wie ein Flickenteppich. Er kann seine Augen fast nicht mehr recht zutun und trotzdem getraut er sich nicht in den Spiegel zu schauen, weil so schrecklich ist das, was er sieht von seiner Nase, von seinen Lippen, ist nicht mehr so viel zu erkennen. Und als ob jetzt so die eigene Krankheit, das, was er erlebt, dass im Körper nicht schon genug schlimm wäre, wird er von der Gesellschaft demütigt. Wird er ausgeschlossen. Niemand möchte etwas mit ihm zu tun haben. Nicht einmal die religiösen Leute. Er darf nicht in die Kirche, er darf nicht an Volksfest, er darf nicht an die Fasnacht. Familienfest wird er sowieso nicht eingeladen. Und wenn wir den Mann so vorne sind, dann merken wir, dass es um mehr geht als nur um körperliche Heilung. Es geht um mehr als körperliche Heilung, es geht um Annahme, um ein Ende vom Aussenseitertum, das er sich wünscht. Ein Ende von der Quarantäne, könnte man eigentlich sagen. Das, wo der Mann ist, er ist eigentlich in unbefristeter Quarantäne. Ich hoffe, ich kann die Schrift von meiner Frau lesen, sonst könnt ihr euch nachher bei mir beschweren. Heute Morgen geht es darum, wie Jesus einem Mann in unbefristeter Quarantäne begegnet. Ein Quarantist könnte man sagen. Ich glaube, das Wort gibt es nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass es das Wort nicht gibt. Aber ich möchte euch begeistern für das Wort von Gott, das so aktuell ist und irgendwie so in unsere Situation reinpasst oder reinpasst hat. Das Unwort vom vergangenen Jahr, Quarantäne. Ich glaube, wir können uns viel darunter vorstellen. Einige von uns haben das sicher schon müssen leben, mehrmals vielleicht 5 bis 10 Tage daheim bleiben. In Isolation, ohne Kontakt, ohne Begegnungen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mir eine Bewohnerin aus dem Altersheim erzählt hat von ihrer letztjährigen Weihnachtsquarantäne. Sie hatten ein paar Fälle im Haus gehabt und wie das so ist in einem Altersheim, dann macht man alles zu, Blockade, jeder ist in ihrem Zimmer isoliert. Und wo sie mir das erzählt hat, sie hat gesagt, sie hat so etwas noch nie erlebt in ihrem Leben. Das ist eine 90-jährige Frau, die mir sagt, hey, so etwas habe ich noch nie erlebt. Der Schrecken ist irgendwie recht tief gesessen. Und jetzt stell dir mal vor, wie das wäre, so eine unbefristete Quarantäne. 24/7, 365 Tage im Jahr, an Weihnachten, am eigenen Geburtstag, unbefristete Quarantäne. Der Mann, von dem wir in Markus 1, Vers 40 bis 45 lesen, der hat Aussatz gehabt. Lepra. Und Lepra heisst mehr als einfach ein bisschen im Bett liegen und dann nach 10 Tagen geht es einem wieder gut. Aussatz ist nicht nur eine Krankheit, sondern wir können sagen, es ist ein Urteil. Ein Todesurteil. Über Aussätzige sagt man, dass sie lebendig tot gewesen sind. Also eigentlich haben sie nur noch gelebt, um irgendeinisch sterben. Und der Tod hat quasi fast an ihrem Körper geklebt. Und man hat es geschmückt, die haben nach Verwesung gestunken. Lebendige Tote. Als Aussätziger ist man nicht einfach, krank und nimmt ein paar Schmerztabletten, macht vielleicht irgendeine Therapie und dann ist irgendeinisch dann auch wieder gut, sondern als Aussätziger ist man permanenter Aussätziger. Die ganze Zeit ist man ansteckend. Und man ist permanent unrein, könnte man sagen. Also immer dreckig. Stell dir mal jemanden vor, der von oben bis unten so richtig voll Dreck ist. Vielleicht können wir so einen Film vorstellen aus einem Kohlebergwerk, eben, wo er gerade dort rauskommt, von oben bis unten so voll mit Ruß und Schwarz. Und ist ja logisch, wenn der rumläuft, der hinterlässt er eine riesige Dreckspur. Und das ist klar, der darf nicht in eine saubere Stube. Der darf nicht einfach in die Kille. Weil überall, wo er geht, hinterlässt er die Spur von Dreck. Und so müssen wir uns das bei dem Mann fast ein bisschen vorstellen. Und wenn der Mann diese Aussetzung mal unter die Leute wollte, dann hätte er sich nicht einfach verstecken und eine Maske anziehen, sich bedecken und so tun, wenn alles nichts wäre, sondern da hat es ganz genaue Gebote gegeben, wie er sich muss verhalten. Wir lesen im Alten Testament, im Gesetz von Mose, was für einen Aussätziger gilt. Ein Aussätziger soll zerrissene Kleider tragen, das Haar ungeschnitten und ungekämmt lassen, den Bart verhüllen und immer wieder rufen, unrein, unrein. Solange er vom Aussatz befallen ist, gilt er als unrein. Er soll außerhalb des Lagers wohnen, abgesondert von allen anderen. Das ist das, was der Mann ist. In einer unbefristeten Quarantäne ausgeschlossen von der Gesellschaft und sogar ausgeschlossen von der Nähe von Gott. Weil damals hat es keinen Livestream-Gottesdienst so aus der damaligen Synagoge gegeben. Es hat nicht irgendwie ein Zoom-Gebetsabend vom Tempel gegeben. Da hast du keine Chance gehabt, um an dem teilhaben. Er war ausgeschlossen, auch von der Kirche. Und jetzt hören wir von einer Begegnung, wo wir sagen können, hey, die ist eigentlich unerhört. Das, was wir hören, das hat eigentlich so nie dürfen passieren, weil der Aussenseiter, der riskiert alles. Er bricht das Gesetz, er bricht die gesellschaftlichen Gepflogenheiten und er schleppt sich auf diesen Krücken hin zu dem Jesus. Und läuft zu ihm. Und wir müssen uns das vorstellen, sofort geht so ein bisschen die Menge auseinander, es ist so ein bisschen ein Aufruhr. Die einen verschrecken und gehen auf Abstand und schauen, dass sie sich nicht anstecken. Andere werden vielleicht ein bisschen hässig und fragen sich, hey, was macht der da? Wieso geht er nicht zurück in seine Höhle? Und ich stelle mir so die Jünger vor, allen voran der Petrus, oder, wenn er vorne dran steht, so, Jesus verteidigt und so, hey, an mir kommst du nicht vorbei. Wir sind ein Versuch abzuschirmen. Und es ist alles so ein bisschen ein Chaos. Und nur einer, er bleibt ruhig stehen. Jesus. Und der Aussätzige, der wirft sich so vor Jesus her und er bringt eigentlich gar nicht viel über die Lippen. Es ist eigentlich gar nicht ein Bitte, es ist mehr ein verzweifeltes Glaubensbekenntnis. Er sagt, hey, wenn du möchtest, dann kannst du mich reinigen. Er fragt Jesus nicht nach seiner Fähigkeit, sondern nur nach seiner Bereitschaft. Wenn du möchtest, dann kannst du mich reinigen. Der Mann hat genug gewusst von Jesus. Er hat gewusst, dass Jesus der ist, der Blinde sehend machen kann, Lahme gehend. Und er hat gewusst, hey, wenn der Jesus das möchte, dann kann er mir das frei losgeben aus dieser Quarantäne. wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und der Anblick von dem Aussenseiter, wir lesen, der hat Jesus bis ins Innerste berührt. Bei mir in der Übersetzung steht, dass es Jesus jammerte. Es hat ihn im Herzen verletzt. Es hat ihn berührt. Und Jesus macht das Unerhörte. Anstatt, dass er sich von ihm abwendet, wie man das von einem rechtgläubigen Jude damals erwartet hätte, wendet sich Jesus ihm zu und er tut das, wo man nicht hat dürfen tun, er streckt seine Hand aus. Er berührt den lebendigen Toten. Lenkt ihn an, geht auf Körperkontakt. Und man kann sich fragen, ja Jesus, weißt denn du eigentlich nicht, was passiert, wenn du den anstinkenden Mann anlängst? Weißt du nicht, dass du selber in Quarantäne musst? Und wir lesen ein paar Verse vorher, wie Jesus die Leute geheilt hat. Und dort hat Jesus so ein bisschen auf Distanzheilung gemacht. Und wir können sich fragen, Jesus, ja, wieso machst du es jetzt nicht? Wieso musst du den Mann unbedingt berühren? Wieso setzt du dich dem Risiko aus? Wir sehen, wie die Berührung von Jesus Leute redet als seine eigenen Worte. Er sagt mit dem, dass er ihn anlangt, sagt er, hey, du bist für mich kein Aussenseiter mehr. Du bist für mich kein unheilbarer Kranker, kein unberührbarer. Die Berührung von Jesus zeigt, hey, es geht um mehr als einfach nur um körperliche Heilung. Es geht um Annahme, um das Ende von dem Aussenseitertum. Und es ist so die lautstarke Einladung und er sagt, hey, Außenseiter, willkommen, wenn du ein Aussenseiter bist. Das, was Jesus sagt mit dieser Berührung und er spricht ihm zu mit göttlicher Vollmacht, ich will's tun, sei rein. Und wie schon in der Schöpfungsgeschichte, wo man lesen, Gott sagt etwas, es wird Licht und es passiert, sehen wir die Macht vom göttlichen Wort, das Jesus hat. Jesus spricht, er spricht es aus und es passiert. Und der Markus, der benutzt sein Lieblingswort. Im ganzen Markus-Evangelium lesen wir immer wieder sofort, sofort, sofort. Er war irgendwie ein bisschen im Stress, gewesen, der Markus. Und sofort, im gleichen Moment, augenblicklich, verschwindet der Aussatz. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss. Aber wir lesen davon. Im gleichen Augenblick wird der Mann geheilt. Er wird rein. Er wird befreit. Das, was passiert ist, könnte man sagen, ein unglaubliches Wunder. Ein unglaubliches Wunder. Und für uns ist es vielleicht so, wenn wir die Geschichte hören, sagen, ja, doch, das ist schon ein Wunder, weil der Aussätzige hat seine Gesundheit zurück. Jetzt kann er wieder vielleicht arbeiten gehen, er kann Familie gründen, er muss sich nicht vor anderen Leuten verstecken, er kann ein normales Leben führen. Doch, das ist ein Wunder, das ist unglaublich. Aber was noch viel mehr passiert in dieser Geschichte, und ich glaube, das ist das eigentliche Wunder, ist, dass Sauberkeit kommt in Berührung mit Dreck und Sauberkeit reinigt den Dreck. Es ist viel stärker. Wir sehen, die Reinheit ist stärker als die Unreinheit. Und stell dir jetzt mal vor, du hast dreckige Hände und ein sauberes Tuch. Wenn du das zusammen kombinierst, vielleicht hast du saubere Hände, aber das Tuch ist garantiert dreckig. Ich hätte euch fast ein Tuch mitgebracht, als ich mein Velo geflickt habe. Aber ich hätte gedacht, ihr kennt so dreckige Tücher. Das ist ja für uns eigentlich nichts Neues. Bei Jesus ist es irgendwie anders, das Historische, das Unglaubliche. Nicht er wird angesteckt von der Krankheit, von dem Aussätzigen, sondern die Reinheit von Jesus ist plötzlich ansteckend. Und mich fasziniert das. Und vielleicht können wir uns, man tut ja immer noch relativ oft Hände waschen, ist das ein etwas Populäres, was gekommen ist. Vielleicht wird das bleiben. Ich habe das vorher eigentlich nur vor dem Essen gemacht, aber heute machen wir das so eigentlich ständig, seine Hände waschen. Und vielleicht können wir uns, wenn wir die nächsten Wochen die Hände waschen, das vor Augen haben. Die dreckigen Hände, sauber Wasser, am Schluss ist das Wasser dreckig und unsere Hände sind sauber. Und bei Jesus ist das anders gewesen. Die Reinheit von Jesus ist ansteckend. Und wir sehen, dass es bei dem unglaublichen Wunder geht es um mehr als nur körperliche Heilung. Weil obwohl die Krankheit schrecklich ist Obwohl der Mann, der schrecklich aussieht und befreit wurde von dem, sagt der Aussätzige, der sagt nicht einmal, hey Jesus, bitte heil mich. Das sagt er gar nicht. Wenn wir nachlesen, dann sagt er, hey Jesus, wenn du kannst, dann kannst du mich reinigen. Er sagt, ich möchte nicht mehr unrein sein, ich möchte nicht mehr dreckig sein. Wir sehen, es ist seine Unreinheit, es ist sein Aussensittertum, sein Ausgeschlossensein vom Tempel, von der Gegenwart von Gott, wo ihn stört. Und er sagt, hey, ich möchte es nicht mehr haben. Und jetzt wird klar, was Jesus eigentlich tut, das unglaubliche Wunder. Jesus kommt, er kommt zu den Aussensittern, er kommt zu denen, die ausgeschlossen sind von der Gesellschaft, zu denen, die ausgeschlossen sind von der Nähe von Gott. Er kommt eigentlich zu denen, die nicht in die Kirche kommen können, die nicht dürfen in die Kirche kommen. Er kommt zu den Unreinen, zu den Fremden. Eigentlich könnte man sagen, er kommt zu jedem von uns. Weil das, was hier passiert, hat eine tiefere Bedeutung. Das, was Jesus exemplarisch an einem Menschen dort tut, das möchte er mit allen von uns tun. Mit dir, mit mir. Immer wieder beschreibt die Bibel die Menschen als tot. Als geistlich tot. Als dreckig, als nie fähig, dass wir in Gottes Gegenwart kommen können. Ohne Hoffnung auf Besserung. Wenn jemand tot ist, dann kannst du nicht sagen, hey, du ein bisschen Selbsthilfekurs besuchen, ein bisschen Schminke und so, das kommt schon wieder gut, sondern tot, ohne Hoffnung auf Besserung, so beschreibt die Bibel uns. Ist vielleicht ein bisschen krass und vielleicht denkst du, okay, tot, also jetzt gehst du mir ein bisschen ganz näher, wieso tot? Vielleicht könnte man es auch anders sagen. Die Bibel beschreibt das als tot, weil wir uns nicht nach dem Leben ausstrecken. Weil wir Sachen tun, die das Leben nicht fördern. Weil wir lügen, weil wir schlecht über uns, über andere reden, weil wir hassen, ja, das ist nicht gerade tot, aber wenn wir hassen, weil wir andere Menschen ausschliessen, weil wir Gott ausschliessen. Und wir können auch die Unreinheit, den Dreck auf uns laden, wenn wir Sachen tun, wenn wir Sachen nicht tun, die wir eigentlich tun sollten. Wenn wir uns nicht nach dem Leben ausstrecken. Die Bibel sagt, dass Gott das Leben ist, dass er das Leben in Fülle ist. Und wenn wir uns nicht nach dem Gott ausstrecken, dann ja, sind wir geistlich tot. Wir verwandeln uns durch unser Handeln in lebendige Tote. Und vielleicht ist das ein bisschen abstrakt für uns. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob ihr den Gollum kennt, aus Herr der Ringe. Wo man, das ist völlig aussen, sind so ganz eine jämmerliche Figur, so Gollum, Gollum, oder so. Das so. Und ich glaube, so müssen wir das manchmal vorstellen. Lebendige Tote. Das ist einer, der sich nicht nach dem Leben ausstreckt, sondern nach dem Ring. Die ganze Zeit. Nach dem Ring streckt er sich aus. Gollum, Gollum. Und ich glaube, so können wir uns das ein bisschen vorstellen. Lebendige Tote. Und wie kommen wir aus dem raus? Wie werden wir zu Nicht-Aussenseiter? Das ist nur möglich, wenn jemand von außen kommt und dich integriert. Man kann sagen, es ist wie in der Schule. Wenn Mobbing passiert, dann sagt man eigentlich oft, das Beste für Mobbing ist, wenn jemand kommt, der cool ist, aus der coolen Gruppe und dich integriert. Wenn jemand von außen kommt, das ist das, was am meisten hilft. In der Gefahr, dass die Person nachher selber uncool wird, selber zum Aussenseiter wird. Aber es ist das, was oft hilft. Und weil wir uns durch alles, was wir im Leben tun, wenn wir uns selber von Gott ausschliessen, gibt es keine andere Möglichkeit, als dass Gott selber kommt. Dass Gott dazukommt und dass Jesus die Quarantäne auf sich nimmt. Gott hat seinen Arm ausgestreckt und uns in unserer Unreinheit berührt. Am Kreuz spricht Jesus dir zu, wie dem Aussätzigen. Er sagt, hey, ich möchte, bist gereinigt. Er sagt, wenn du möchtest, dann kann ich dich retten. Er macht uns ein Angebot. Und darum, wenn du dich in irgendeiner Art und Weise als Aussenseiter fühlst, egal ob das jetzt irgendwie, du merkst, dass eine Distanz zwischen dir und Gott, oder ja, es gibt so das Beispiel, dass man halt in der Schule immer als Letzte gewählt wird im Sport. Und manchmal erleben wir das ja im Leben, dass wir so ein bisschen Aussenseiter sind. Und wenn du dich so fühlst, dann sei das die Geschichte, hey, Jesus möchte auch zu dir kommen. Und er lässt sich nicht aufhalten. Er lässt sich nicht von unserer Vergangenheit aufhalten. Jesus ist egal, was wir mal früher gemacht haben. Sagst du, Jesus, hey, ich bin so schlimm. Und Jesus, wenn du wüsstest. Und Jesus sagt, hey, mir ist egal, was du mal da bist und was du mal tun wirst. Ich möchte zu dir kommen. Die Frage ist, lässt du dich nicht von dem abhalten, wie der Aussenseiter? Und wenn du dich irgendeiner Art und Weise als Aussenseiter fühlst, dann herzlich willkommen in der Gemeinde. Willkommen in der Kirche, willkommen in der FEG Altstädte. Weil da sind lauter Menschen da, die einmal auch Aussenseiter waren. Weil keiner von uns hat sich selber irgendwie aus dieser Gottesquarantäne befreit. Selber freigesprochen. Da ist niemand, der sagen kann, hey, ich habe Gottes Berührung gar nicht nötig. Da ist niemand da. Wir sind alles ehemalige Aussenseiter, die von Jesus in die Nähe von Gott gebracht worden sind. Ich finde das so das Wunderbare. Ich finde es auch schön, wie ihr das lebt. Ich bin von außen heute Morgen gekommen, als Aussenseiter gekommen. Nach 2 Minuten ist mir ein Kaffee angeboten worden. Ich weiß nicht, ob ich so müde ausgesehen habe, aber mega schön. Das ist das, was wir als Kirche leben sollen. Aussenseiter sollten willkommen sein. Es hat mal jemand gesagt, es wäre besser, wenn die Kirche nicht wäre wie ein Warteraum, bevor du irgendwie vor das Amt musst. Wo man am Warten ist und sich so ein bisschen am Bibern ist und was passiert da und wie dich auch gerichtet und, sondern die Kirche sollte sein wie ein Warteraum vor dem Arzt. Es ist okay, wenn man gebrochen ist. Es ist okay, wenn man auch Krücke kommt und etwas mitbringt. Das wird sogar erwartet. Und ich wünsche mir, dass das auch bei uns passiert, dass die Kirche immer mehr zu dem wird. Ich darf seit 4 Monaten einmal in der Woche als Seelsorger in einem Männerwohnheim arbeiten. Und ich begegne dort wirklich den totalen Aussenseiter der Gesellschaft. Das sind ehemalige Obdachlose, das sind verwilderte und wirklich verwirrte Männer. Ich komme am Donnerstagmorgen dort rein und da kommt einem so eine Fahne entgegen von Rauch, von Bier. Leute, die geschädigt sind von Alkohol und von Drogen, am Morgen am 10 Uhr schon. Und ich merke manchmal, wenn ich auf meinem Velo unterwegs bin, wenn ich mich mit dem Gedanken ertappe und denke, hey, was willst du jetzt überhaupt dort? Du als 26-Jähriger, der noch nie etwas Schlimmes erlebt hast in deinem Leben, was willst du bei diesen Aussenseitern? Du hast keine Chance, um zu denen zu reden. Du hast keine Chance, um denen zu helfen, dass sie in die Nähe von Gott bringen. Keine Chance, dass aus denen jemals wieder normale Männer werden. Dass etwas Gutes passiert. Und das ist etwas, was mich an dieser Geschichte fasziniert, dass sie einem neue Hoffnung gibt. Das gibt, hey, Jesus kann jeden Aussenseiter erreichen, kann helfen, kann verändern. Und die Geschichte gibt mir nicht nur neue Hoffnung, sondern irgendwo auch neue Perspektive. Der Wunsch, dass der Jesus, der Heilige Geist in mir wohnt, dass der sich zeigt. Dass der sich meinen Randständigen zeigt in dem Monheim. Dass der sich deinen Aussenseiter zeigt. Deinen mühsamen Mitarbeitern, mit denen, die niemand möchte im Team sein. Dass der Jesus sich zeigt bei vielleicht deinen mühsamen Bünzli-Nachbarn, die sich selber ein bisschen ausschliessen durch ihren grossen Gartenhage. Deinen Leuten zeigt, deinen Leuten, die nicht so richtig in die Kirche reinpassen und trotzdem eigentlich die Nähe von Gott so bitter nötig hat. Und das ist mein Wunsch. Und die Perspektive, die das gibt, dass Jesus sich zeigt. Diesen Aussenseiter. Aber unsere Geschichte ist noch nicht fertig. Und was jetzt kommt, ist unerwartet. Was jetzt kommt, ist irgendwie ungewöhnlich. An dieser Stelle passiert so eine eigenartige Wende, weil der Blick von Jesus wird plötzlich strenger. Und seine Stimme wird irgendwie bestimmt. Und gleich schnell, wenn er diese Aussetzung geheilt hat, sofort schickt er ihn gerade sofort wieder weg. Und er befiehlt ihm sehr bestimmt, Vers 44, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Wir können uns fragen, hey Jesus, wieso schickst du ihn gerade wieder weg? Wäre der ehemalige Aussenseiter nicht auch mega gut geeignet, so für dein Team, so für dein Ministry, wäre doch super. Wieso macht Jesus das? Vermutlich möchte sich Jesus vor falschen Erwartungen an ihn schützen. Jesus möchte nicht kommen als der Held, als der Wundertäter. Er möchte kommen als Diener. Er sagt es im Markus-Evangelium. Ich bin gekommen, um den Menschen zu dienen. Er ist nicht gekommen, dass die Menschen ihn für seine Wunder bewundern, sondern er sagt, hey, ich möchte dienen. Ich kann mehr geben als körperliche Heilung. Jesus schickt ihn weg. Ja, wieso? Ich glaube, es hilft uns auch, wenn wir mega genau lesen, weil in dem Text sagt Jesus nicht, dass der Geheilte gar nichts tun darf. Er sagt nicht, geh einfach heim, bleib daheim, sondern er gibt ihm einen ganz klaren Auftrag. Er sagt, geh zum Tempel. Und wenn der Geheilte das würde tun, mega spannend, dann würden die Religiösen, würde die Priester zwangsläufig vom Wunder von Jesus hören, von der Geschichte von Jesus und auch von der Treue von Jesus zu der mosaischen Tora. Man hat Jesus immer wieder vorgeworfen, dass er ein Gesetzesbrecher ist. Und wenn der Geheilte das würde tun, würden die Menschen checken, hey, der macht das gar nicht. Und so zeigt Jesus eigentlich, hey, schau, du musst es gar nicht selber erzählen, sondern lass das Wort vom Priester für mich zeugen. Lass die religiösen Leute wissen, dass der gekommen ist, der Aussätzige heilt, dass der gekommen ist, der Tote zum Leben auferweckt. Das ist der Auftrag, den Jesus dem Mann eigentlich gibt. Nur tragisch ist, der Geheilte hält sich nicht dran. Er wirft Krücken in hohem Bogen weg. Er rennt durch die Strasse, ruft die Leute zu und sagt, hey Jesus, ich bin geheilt worden von dem Jesus. Und sagt, hey, geh schnell zum Dorfplatz, vielleicht verwünschst du ihn auch noch. Hey, brauchst du auch noch ein Wunder? Geh zu dem Jesus. Das ist das, was der Mann tut. Und plötzlich ist eine riesige Menschenmenge um Jesus herum. Und das, was passiert, ist so ein bisschen ironisch, eine eigenartige Ironie, die passiert. Wenn man genau hinschaut, ist es wie der Aussenseiter und Jesus, dass sie Platz tauschen miteinander. Der Aussätzige kommt als Aussenseiter von außen der Gesellschaft, am Rand der Gesellschaft ist er da. Und dann heilt Jesus ihn, er ist mitten im Zentrum. Alle Leute interessieren sich für ihre Geschichte, für seine Geschichte. Aber nicht ohne Kosten. Weil wir lesen von Jesus, der seinen Platz einnimmt. Jesus, der zum Aussenseiter der Gesellschaft wird. Jesus, der an den Rand gedrängt wird. Jesus, der sich nur noch an einsamen und abgelegenen Orten aufhalten kann. Draussen. Und Jesus wird wie zu dem Aussenseiter. Und ich finde das faszinierend, das, was da passiert, ist wieder etwas, was symbolisch am Kreuz passiert. Dass Jesus den Platz einnimmt von mir. Jesus wird zum Aussenseiter. Er tauscht mit uns den Platz. Er wird zum Unreinen, zu dem, der von Gott geschlagen ist. Er tauscht mit der Aussenseiter vom Leben den Platz. Das bleibt nicht ohne Kosten. Und ich finde, das Ende dieser Geschichte ist so unerwartet, so eigenartig, irgendwo durch ironisch, weil der Geheilte tut nicht das, was Jesus wirklich von ihm möchte. Er erzählt nicht diesen Menschen von dem Wunder und vom wahren Arzt, von Jesus ihm sagt, hey, mach das. Er geht seinen eigenen Weg. Und das ist darum auch komisch, weil, wenn wir uns vorstellen, wir sind gerade beim Arzt gewesen. Beim Arzt, der uns zusammengeflickt hat, vielleicht von einem Skiunfall, irgendetwas gebrochen, hat uns wieder eingeschienen, sind mal der Stück und dann sagt, hey, nimm doch noch ein paar Tabletten und so und jetzt vielleicht die nächsten paar Wochen nicht allzu wild, oder? Und wir sagen zu dem Arzt, hey, ist ihm von gut, ich weiss selber, was gut für mich ist. Ich brauche deine Ratschläge und deine Tabletten nicht. Das ist genau das, was der Mann eigentlich tut. Er sagt zum Arzt, hey, ist okay. Und ich finde, das, was wirklich eigentlich ironisch an dieser Geschichte ist, ist, wie wir damit umgehen, wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen. Weil auch heute verhalten wir uns eigentlich nicht anders, nicht besser als der Aussätzige. Weil immer und immer wieder hört man in der Evangelien, wie Jesus sagt, hey, erzähl es niemandem. Er heilt Leute, befreit Dämonen, sagt, erzähl es niemandem. Der Dämonen befiehlt er, ihr dürft nicht erzählen, dass ich der Sohn von Gott bin. Und die Leute machen es. Wie der Aussätzige. Die erzählen von Jesus und die können nicht auf ihr Maul hocken. Und dann, nach dem Tod und der Auferstehung, sagt Jesus, hey, geh in die ganze Welt, verkündige es der ganzen Kreatur, jedem Mensch. Und das machen wir behalten es für uns. Wir sagen nichts. Wir behalten das Wunder für uns, wir machen es auch verkehrt um, wie der Aussätzige. Und mich stellt das ungewöhnliche Ende ein bisschen vor die Frage, wo hat Jesus schon geredet in meinem Leben? Wo hat Jesus mir vielleicht schon einen klaren Auftrag gegeben, wo mein Leben, dein Leben, deine Veränderung kann ein Zeugnis sein für Jesus, ein Beweis für Jesus? Wie bei dem geheilt, was soll eigentlich zum Priester gehen, von Jesus zeugen? Wo hat Jesus in deinem Leben schon geredet? Und du hast es vielleicht vergessen oder nicht gemacht oder etwas anderes gemacht. Und ich merke also beim Reden von Gott, ich bin immer wieder mega befordert mit dem. Weil es so viele Optionen gibt und so viele Inputs gibt. So die multi-optionale Gesellschaft. Du kannst heute eigentlich alles machen. Und überall hörst du ständig das Reden von Gott. Fährst mit dem Auto, siehst du ein blaues Schild auf dem Handy, der Vers vom Tag. Überall ist irgendwo Reden von Gott. Und so viele Möglichkeiten, wie man das könnte umsetzen. Und ich bin mit dem auch überfordert und denke mega oft, ich könnte vielleicht einfach warten und dann etwas Neues. Etwas Spannenderes, etwas Einfacheres. Vielleicht haben wir die Frage, hey, wo hat Gott zu mir schon geredet, dass ich gar nicht muss nach etwas Neuem suchen muss. Vielleicht hilft es dir, wenn du dein Tagebuch anschaust, wenn du ein Tagebuch führst oder in die Bibel hineinschaust, was hast du für Verse angestrichen? Was hast du aufgeschrieben, wo Gott schon geredet hat? Und dann, dass du vielleicht mit jemandem darüber redest, vielleicht gerade 24 Stunden, nachdem die Entdeckung jetzt gemacht ist, das festmachst und sagst, hey, stimmt, da habe ich Gottes Reden gehört, aber ich habe es ignoriert. Und vielleicht auch nach dem Gottesdienst oder während dem Lied, wo wir nachher zusammen werden singen, dass du das festmachst mit jemandem. Sagst, hey, dieser Person, du kannst mich daran erinnern, kannst mit mir beten. Ich möchte das Reden von Gott, das schon mal gekommen ist, ernst nehmen. Und was ich unglaublich schön finde bei dieser ganzen Überforderung, ist, dass sich Gott durch unsere Fehler nicht lassen aufhalten. Durch unsere Unwilligkeit, durch unsere Vergessenheit vielleicht auch. Wie er sich damals bei den Aussetzungen durch das Todsein nicht hat aufhalten lassen, so jetzt nicht. Weil trotz dem Versagen von dem Geheilten lässt sich Jesus nicht aufhalten. Und wir lesen im letzten Vers, und sie kamen zu ihm von allen Enden, von überall her. Jesus baut sein Reich, er baut seine Gemeinde. Er lässt sich nicht aufhalten, nicht von unserer Sünde, von unserem Ungehorsam, von unserer Vergesslichkeit. Jesus kommt zu den Aussenseitern. Er lässt sich nicht aufhalten. Er kommt zu denen, die ausgeschlossen sind von der Gesellschaft, zu denen, die ausgeschlossen sind von der Nähe von Gott. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du dich nicht abhalten lässt. Nicht von dem, was ich schon gemacht und über dich gedacht habe. Und auch in dieser Geschichte ist es so unglaublich, wie du den Mann berührst, wie es dein Herz bricht. Jesus, danke, dass du dich nicht aufhalten lässt. Von dem, was wir in unserem Leben haben, in unserem Herz, von dir versuchen zu verstecken. Ja, wenn wir unser Leben anschauen, dann denke ich, es steht so schlimm um uns. Und du hast es mehr geliebt, als wir uns vorstellen können. Danke, Jesus. Und wir brauchen deine Hilfe. Dort, wo du zu uns redest. Wir sind abhängig von dir, dass du redest und dass du uns hilfst, auch mit dem umzugehen. Wir brauchen deinen Geist, der uns befähigt, der uns erinnert, der uns die Vollmacht gibt, nach deinem Willen zu leben. So bitten wir, dass du mit uns kommst in die nächste Woche und ja, dass wir von deiner Liebe angesteckt werden, Jesus. Danke, wir beten in deinem wunderbaren Namen. Amen.